wenn ich an die drei Top-Fragen denken müsste, die wir wirklich jedes Mal beantworten oder mit denen wir uns jedes Mal beschäftigen, dann würde ich sagen, Platz 1 ist auf jeden Fall deutsche Bürokratie. Platz 2 Thema Housing in Deutschland bzw. in Hamburg. Und Platz 3 tatsächlich viele Fragen zu Kultur in Deutschland und im Büro.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HR ungeschminkt, der ehrliche Personalpodcast. Heute mit einer, wie ich finde, ganz besonderen Folge. Und das nicht nur, weil wir ein ganz spannendes neues Thema haben, sondern auch, weil sich Staffel Nummer 1 dem Ende zuneigt. Es ist total verrückt, wir können es kaum glauben. Anjali, was sagst du denn dazu?
Hallo Annika, herzlich willkommen auch von mir. Ich weiß gar nicht, ich habe beide Gefühle. Ich bin ganz traurig, weil wie soll es denn sein in den 2 Monaten Pause? Vielleicht plus minus. Aber ich bin auch unheimlich stolz, dass wir das ganze Thema Talent Acquisition besprochen haben, von Attract the Right Candidates, also wirklich, was ist ein Recruiting Framework, über unsere 3 Sonderfolgen Employer Branding, über KPIs, über die Deep Dive Folgen bis jetzt heute zu einem sicherlich kontroversen Thema. Ich fand es ganz toll. Für alle die, die jetzt zum ersten Mal unsere Stimmen hören und eingestiegen sind, fangt doch am besten ganz vorne an bei den Pilotfolgen, in denen wir erstmal besprechen, was ist überhaupt HR, was ist der Arbeitsmarkt, und nutzt dann die Sommerpause dafür, die ganze erste Staffel zu hören, um dann nach den Sommerferien in die 2. Staffel mit uns frisch einzusteigen.
Also ich bin auch echt mega geplättet, was wir da auf die Beine gestellt haben, was aus unserem kleinen Podcast-Projekt geworden ist. Und was ich vor allem richtig cool finde, ist die Tatsache, mit was für tollen Personen wir hier sprechen durften, wenn wir hier zu Gast hatten. Das beeindruckt mich auch immer wieder, wenn ich schaue, was ich jetzt durch die Podcasts alles noch lernen durfte. Was mir am allermeisten Spaß macht, dass du einfach richtig coole, interessante Leute interviewst und du kannst Fragen stellen in einer Detailtiefe, die würdest du jetzt nicht stellen, wenn du die Person beim Lunch treffen würdest. Das macht mir extrem Spaß. Und auch deswegen freue ich mich schon riesig auf Staffel 2, die es natürlich geben wird und die, Spoiler, natürlich der Staffel 1 in nichts nachstehen wird und wir grandiose, tolle Personen zu Gast haben werden bei uns. Und da freue ich mich sehr drauf.
Wenn ich gefragt werde, was ich immer am allertollsten finde, ist, dass wir so richtig, wirklich ungeschminktes HR besprechen. Also weil dadurch, dass wir ja beide in den Situationen sind, beruflich, in denen wir sind, also ich berate und du CHRO bist, können wir wirklich sagen, wie es perfekt wäre, wie man es machen muss im HR. Und nicht dieses Thema, wenn du halt in irgendeiner Firma arbeitest und sagst, ja, wir bräuchten eigentlich Gehaltsbänder in den Stellenausschreibungen, damit People and Culture gelebt wird. Und dann jemand fragt, ja, und warum habt ihr das bei euch nicht? Und das finde ich eigentlich total schön, dass wir eben nicht in dieser Situation sind, dieser kognitiven Dissonanz zwischen, ich weiß eigentlich, wie ich es machen müsste, aber ich kann es hier nicht sagen, weil ich mache es selber als Arbeitgeber nicht. Das finde ich total schön. Und außerdem,
um da kurz reinzugrätschen, damit meinen wir nicht, dass Anjali und ich immer alles perfekt machen. Was wir damit meinen, ist aber, dass wir nicht in so einer kompletten Dissonanz zu dem stehen und dass wir zumindest sagen können, ja, es ist uns bewusst, dass folgendes Thema gerade bei uns noch nicht optimal läuft. Läuft nicht optimal, weil. Und im Zweifel können wir dann auch die Aussage geben, es läuft nicht toll, weil wir es einfach anders priorisiert haben, weil andere Themen wichtiger waren. Und man muss ja nicht so rumdrucksen, sondern man kann sich sehr ehrlich darüber austauschen. Und das genieße ich auch total.
Für mich ist es auch ein bisschen wie damals noch, als ich doziert habe regelmäßig über Organizational Behavior. Ich liebe einfach, wie tief wir in die HR-Welt abtauchen können. Eben wie du sagst, wir würden ja nicht mit Volke über seinen Freigabeprozess beim Land sprechen. Wir wollten heute nicht darüber reden, wie toll uns die erste Staffel gefallen hat. Wir freuen uns aber sehr, wenn ihr uns sagt, wie euch die erste Staffel gefallen hat. Sondern worüber reden wir heute, liebe Annika?
Zum Ende dieser Staffel haben wir uns ein, Achtung, Ironie, super simples Thema rausgesucht, und zwar International Hiring. Wir haben uns die absolute Königsdisziplin rausgesucht des Hirings. Wie gehe ich eigentlich das Thema International Hiring an? Sprich, wenn ich mit einem globalen Talentpool arbeiten möchte oder aufgrund verschiedener Jobfamilien auch mit einem globalen Talentpool arbeiten muss. Vielleicht auch nicht nur in der EU, sondern wirklich global, global. Das aufgrund verschiedenster Komplexitäten die absolute Königsdisziplin des HR. Liebe Anjuli, wie schaust du denn darauf? Was sind deine Gedanken?
Das war, ist immer, finde ich, eins der schwierigsten, komplexesten und auch fehleranfälligsten HR-Themen. Für mich hat das super früh Relevanz bekommen. Damals schon bei Auctionata waren wir schon vor 10 Jahren ein Tech-Unternehmen. Und das heißt, wir waren ein Tech-Unternehmen mit Wurzeln nach Wien und Bratislava. Das heißt, das ganze Thema Relocation kam noch viel vor diesem krassen Fachkräftemangel, viel vor Corona, wo ich fand, es nochmal krass aufgenommen hat. Insgesamt glaube ich, es ist total toll für Unternehmen, dass wir die Möglichkeit haben, Leute von anderen Orten zu holen, aus anderen Ländern. Ich glaube, es ist für dich als Arbeitnehmerin fantastisch, dass du dir aussuchen kannst, wo du arbeiten kannst innerhalb der EU und weltweit mit gewissen Restriktionen. Ich finde es aus HR und People and Culture Sicht unheimlich komplex. Zum einen, weil es nicht dein Kerngebiet ist. Also wie hole ich die Leute rüber? Wie weit helfe ich mit den Visa-Bedingungen? Dann die ganze Geschichte mit der Blue Card. Wie läuft das? Wann ist was ein MINT-Beruf? Wie weit muss ich zum Beispiel auch aus Culture-Sicht Leuten mehr Gehalt geben, damit die eine Blue Card kriegen? Also wie beurteile ich das innerhalb von einem Band? Wie regel ich die Benefits da? Und man muss auch sagen, das waren verständlicherweise ja auch furchtbar betreuungsintensive Mitarbeitende. Aber um auf einer positiven Note zu enden, es waren auch immer die schönsten Erlebnisse mit. Also es war immer sehr dankbar, es waren tolle Erfahrungen. Man konnte als HR dort wirklich was bewegen und so einen krassen Impact bei den Leuten machen. Das war schon schön. Folge vorbei?
Genau, Folge vorbei. Nein, ich kann dir damit natürlich absolut zustimmen. Also würde ich 1:1 so unterschreiben. Ein komplexes, aber auch einfach ein richtig schönes Thema, was ganz, ganz viele Vorteile hat. Nichtsdestotrotz, wie du sagst, mit ganz viel Know-how und ganz viel Hiccup potenziell auf Seiten HR verbunden. Dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wozu möchten wir eigentlich heute sprechen? Weil in dem einen Fall waren wir jetzt schon knietief drin. Ich finde, wenn man so von oben auf das Thema draufschaut, gibt es generell zwei Themen oder zwei verschiedene Cases, die man beachten muss. Das eine, das ist so ein Beispiel, was wir jetzt gerade genannt haben. Man stellt eine Person außerhalb von Deutschland ein. Diese verlagert ihren seinen Wohnsitz nach Deutschland und arbeitet hier vor Ort im Land für die deutsche Gesellschaft. Das ist Fall Nummer 1 und das ist so ein Beispiel, was Anjuli und ich gerade meinten, auch schon nicht unkomplex. Dann gibt's aber noch einen zweiten Fall. Liebe Anjuli, kannst du erraten, welchen ich da meine?
Die Person bleibt im Ausland?
Ganz genau richtig. Das ist der zweite Fall. Der zweite Fall ist, man stellt eine Person ein und die arbeitet dann aus einem Land außerhalb von Deutschland. Kann das Herkunftsland sein, das muss nicht immer das Herkunftsland sein, also dort, wo die Person gerade wohnt und erbringt dort Leistung und Arbeitskraft, sprich, ihr stellt die Person eine deutsche Gesellschaft außerhalb von Deutschland an. Wie ihr schon merkt, in unserer Überschwänglichkeit, ist das ein Thema, was wahnsinnig komplex ist. Und ich durfte mich die letzten Jahre auf diesem Thema extrem austoben und auch darin vergraben. Dieses Thema ist so komplex, je mehr man sich darin vergräbt, je mehr man sich austobt, desto mehr wird man finden und desto mehr kann man sich darin verkünsteln. Es ist so eine richtige Büchse der Pandora, würde ich sagen. Aber liebe Anjuli, wie ging es dir denn damit?
Für mich ist dieses Thema sehr, auch wie die Relocation, sehr komplex, weil zum einen hast du auf einmal, wenn jemand für dich arbeitet, aber nicht in Deutschland ist, ja, dieses ganze Thema Betriebsstättengründung. Das heißt, gerade für Unternehmen, wenn man keinen Global Mobility Experten hat, so wie bei euch bei About You, hast du auf einmal diese ganze steuerrechtliche Beurteilung, wann ist das eine Betriebsstätte? Und das ist ja per se jetzt kein Expertiseschwerpunkt von einer Personalerin. Das heißt, da hast du auf einmal ein Riesenthema, was man beachten muss. Und ich weiß, es gibt ja mittlerweile diese Anbieter, die es ermöglichen, dass die Leute bei denen angestellt sind und praktisch ausgeliehen werden. Das andere Thema ist gerade in dem ganzen Aspekt Remote Working, Return to the Office eben auch ein Thema. Wenn ich jetzt sage, alle Mitarbeitenden müssen bitte x Tage im Büro im Office sein und wir wollen eine Office-Kultur leben und wir möchten, dass alle ab und zu frühstücken oder was auch immer. Und dann gibt es aber diese Sonderlocken für die Leute, die nicht da sind. Ich verstehe aber natürlich auch, dass wenn man sagt, hey, wir sind alle nur zweimal die Woche im Office, dafür ziehe ich doch jetzt nicht mit meinem Kind, Kegel, Partnerin zurück. Also ich habe oft erlebt, dass Unternehmen da nicht konsequent sind. Und meine Erfahrung ist, diese Inkonsequenz bei diesen Culture-Themen sorgt immer für Unmut auf lange Sicht.
Ich finde, dass das auch häufig dazu führt, dass sich die Mitarbeitenden, die das eben betrifft, die eben nicht an einem Standort sitzen, nicht so gut integriert werden beziehungsweise sich nicht so integriert fühlen, weil häufig die Kultur, wenn man mehr eine In-Office-Kultur hat, mehr auch auf im Office-Sein ausgelegt hat und ganz oft überhaupt nicht die Strukturen und die Themen dafür hat und aufbringt, die es eigentlich braucht, um Menschen in einem hybriden beziehungsweise komplett Remote-Setting zu integrieren.
Meine Empfehlung ist immer für diese Kulturthemen, man muss sich halt einmal entscheiden, aber du kannst nicht sagen, unsere Office-Policy ist, alle kommen dreimal die Woche ins Office, außer dem neuen VP, weil der wohnt ja in Spanien. Weil meine Erfahrung ist eben auch, es sind nicht die Stellen, die nicht High-Class sind, sondern es gibt dann auch noch die Sonderlocken für die Führungskräfte, für die VPs. Und ich glaube, das ist ein Riesenthema. Das andere Thema, was mir noch mehr Bauchschmerzen gemacht hat, war die ganze Thema Betriebsstättengründung. Auch weil es für mich nicht 100% durchsichtig ist, wie streng da wirklich kontrolliert wird. Vielleicht einmal für alle, die jetzt ganz aufgeregt werden, was das Thema Workation angeht, sehr andere Baustelle. Wir sprechen in der zweiten Staffel sicherlich sehr oft über Workation. Es geht hier nicht darum, dass jemand mal 90 Tage aus Griechenland arbeitet oder sagen wir aus Bali. Es geht wirklich darum, jemand ist hauptsächlich im Ausland beschäftigt und lebt dort.
Ich würde jetzt vorschlagen, aufgrund der Popularität fangen wir mit dem Modell Employer of Records an. Das, was Anjulie und ich jetzt schon ein bisschen angeschnitten haben. Stellen wir uns den Fall vor, wir starten in einem kleinen Unternehmen in einer ganz normalen Personalabteilung. Wir sind nicht Meta, wir sind nicht Google, wir haben kein ganzes riesengroßes Team. Eine Sache, die ich hier gerade nennen möchte. Dieses Thema wurde primär befeuert während der Corona-Pandemie, sprich seit 2020. Im Verhältnis zu anderen steuerlichen Themen ist das ein recht neues Thema. Ja, 2020 sind jetzt auch schon wieder 4 Jahre her. Nichtsdestotrotz im Vergleich zu anderen Regularien immer noch ein sehr neues Thema, wo es noch in vielerlei Hinsicht keine konkreten Rechtsprechungen und keine konkreten Entscheidungen zu gibt.
Da einmal der Einstieg für alle, die neuer im HR- und Finanzgame sind. Warum sagt Annika, dass 4 Jahre nicht sind? Weil wir immer 4 Jahre nachlaufend die ganzen Prüfungen haben. Und das heißt, es können Sachen vor 3 Jahren passiert sein, die ihr schon vergessen habt. Der Rentenprüfer wird sie wieder finden.
Aber jetzt nochmal, was genau machen eigentlich solche sogenannten Employer of Records? Das Thema ist auch dadurch Corona befeuert. Dieses Marktsegment des Remote-Arbeitens ist total gewachsen über die Jahre. Stellt euch vor, ihr habt eine Mitarbeiterin sitzen, die wollt ihr unbedingt einstellen und die sitzt aber in Griechenland. Was macht ihr in dem Moment, wenn ihr sie dann einstellen wollt? Ihr würdet mit einem sogenannten Employer of Records zusammenarbeiten. Welchen Service bieten die an? Die übernehmen quasi die Administration dieser Person. Sprich, die Mitarbeiterin ist de facto dort bei denen angestellt, also bei ihrer eigenen Legal Entity in dem jeweiligen Land. Die können dort Gehalt zahlen, die können dort Sozialabgaben zahlen. Also die sind da als Arbeitgeber registriert. Die übernehmen quasi diese Mitarbeiterin für euch und stellen die dann dort an. Anjulie, das ist doch zu schön, um wahr zu sein. Wieso stressen wir uns da überhaupt so? Das klingt doch alles total easy.
Das stimmt. Ich möchte aber noch sagen, es ist nicht nur das Thema Betriebsstätten, sondern ich hatte bei meiner Zeit bei Auktionata, wie ja eben schon in der Einleitung angesprochen, hatten wir Niederlassungen in Frankreich und Italien und haben die auch lohnseitig, habe ich die mitbetreut über ein Lohnbüro. Das war wirklich, wir haben da eine Betriebsstätte gegründet damals. Es war sehr, sehr interessant aus Lohnsicht, aber es war auch furchtbar kompliziert, weil es ist zum Beispiel so, dass in Italien es Usus ist, ein 14. und 13. Gehalt zu haben. Und das wollte ich jetzt nochmal mit auch in die Waagschale werfen bei diesem Employer of Record, dass du eben auch diese ganzen lokalen Besonderheiten dich nicht mit rumschlagen musst.
Vielleicht einmal draufschauen, nochmal vom Markt aus. Jetzt gucken wir quasi auf ein sehr, sehr reguliertes Umfeld. Das ganze Thema Steuerrecht, internationales, ein super komplexes, sehr, sehr langwieriges und auch altes Thema. Jetzt schauen wir auf eine recht kurze Zeit, was wir ja gerade schon meinten, auch seit 2020, Pandemie, die als Riesenkatalysator dafür gewirkt hat, dass Menschen ja remote arbeiten möchten. So. In dieser Zeit sind diese Unternehmen als Scale-Ups entstanden. Das heißt, so dieses junge, wachstumsstarke Unternehmen geht einen globalen Steuer- und Arbeitsrechtsmarkt an. So, das ist ja von außen betrachtet erstmal schon mal ein Clash. Und das merkt man natürlich auch. Was ich damit nur sagen möchte, ist, es ist hochgradig sinnvoll, dass es diese Unternehmen gibt. Ich finde das total gut, dass es die gibt. Nichtsdestotrotz ist es mir total wichtig, dass man da nicht ganz naiv reinrennt und dann sagt, naja, cool, die machen das ja, ich habe überhaupt keine Risiken. Doch, ihr habt auch damit Risiken. Und ich weiß, das wird auf deren Websites immer nicht so klar und transparent dargestellt. Ich sage deswegen nicht, man sollte damit nicht arbeiten. Ich sage damit nur, was ist das Risiko, dass ihr in dem Land eine Betriebsstätte eröffnen müsst, dass es ein Strafverfahren im Zweifel gibt, dass ihr rückwirkend Steuern, Sozialabgaben zahlen müsst. Da gibt's super viele Risiken. Das ist ein Thema, wo man sich wirklich einmal mit der Geschäftsführung hinsetzt, Hand aufs Herz, über Risiken aufklärt und man dann gemeinsam sagt, möchten wir diesen Schritt gehen, ja oder nein? Und das ist auch kein Schritt von HR alleine, das ist ein Schritt von HR, Geschäftsführung, Legal und Finance. Und diese Entscheidung sollte in der Runde zusammen getroffen werden.
Ja, und ich weiß nicht, ob es Urban Legends sind, aber ich habe durchaus von Ländern gehört, die sagen, wenn du eine illegale Betriebsstätte dort gründest, verbieten die dir für die nächsten Jahre da Geschäfte zu tätigen in dem Land. Also nicht nur Strafnachzahlungen, sondern wirklich auch nach vorne hinaus Risiken. Das ist das eine Thema. Und bevor diese Employer of Record wie Pilze aus dem Boden geschossen kam, gab es ja durchaus sehr, sehr teure Angebote, wo Unternehmen für dich die Betriebsstätte dort gründen und sich darum kümmern. Und die haben dann immer gekostet 20.000 Euro plus. Und diese neuen Tech-Unternehmen sind ja sehr viel günstiger. Was ich allerdings manchmal für Sorgen hatte, war, dass da auch nicht alle Cases abgedeckt werden. Weil ich habe dann zum Beispiel mitgekriegt, ja, du kannst jemanden über den Employer of Record einstellen, wenn du den aber als Managing Director oder Director of das Land einstellst, ist es völlig egal, weil dann ist das eine leitende Funktion und der tritt ja im Namen des Unternehmens in diesem Land auf und damit muss es eine Betriebsstätte sein. Und der Employer of Record damals, mit dem ich diesen Case hatte, hat das jetzt nicht ganz so proaktiv erzählt.
Also, was ich wirklich nochmal abschließend sagen möchte, Employer of Records. Ich finde es total gut, dass diese Firmen da sind und dem ganzen Thema Bürokratie mal ums sozusagen kräftig in den Hintern treten. Nichtsdestotrotz, das ist ein Schulterschlussthema, was ihr bitte in HR nicht alleine macht. Wenn ein neuer Markteintritt umsatzseitig beschlossen wird, sitzt Finance mit am Tisch plus eine Steuerberatungskanzlei. Es gibt Unternehmen, die haben sich nur darauf spezialisiert, das zu machen. Es ändert sich von Land zu Land, die Regulatorien sind komplett anders, es gibt Granularitäten, auf die ihr aufpassen müsst. Dürfen Menschen aus dem Land Verträge unterschreiben? Dürfen die eine Führungsposition haben? Wohin müssen die reporten? Fragen, auf die ihr nur mit Spezialistinnenbildung kommt. Eure Aufgabe ist nicht zu sagen, nee, auf gar keinen Fall machen wir nicht, sondern man sollte immer so ein bisschen Möglichmacher sein. Nichtsdestotrotz, man sollte auch nicht total naiv sein und wenn dann das Kind in den Brunnen fällt, sagen, ja, bei einem Pitch Deck stand, das ist alles total easy. ihr merkt, sowohl Anjulia und ich, wir sind beide keine Expertinnen, was Steuerrecht, was internationales Arbeitsrecht angeht. Wir holen uns auch Hilfe auf dem Thema. Das kann ich euch wirklich empfehlen und würde da auch sagen, wir machen in Staffel 2 nochmal eine weitere Folge, wo wir uns wirklich einen Experten, Expertin zu dem Thema holen, um euch einfach nochmal ein bisschen was zu erzählen. Liebe Anjulia, was sind denn deine Gedanken dazu?
Ich kann mich dem nur anschließen und auch, also du hast ja jetzt aus dem Case beschrieben, HR sitzt vom Anfang an mit am Tisch. Wenn ihr mitkriegt, dass irgendwo eine neue Entity aufgebaut werden soll, dass in einen neuen Markt eingetreten werden soll und ihr nicht mit am Tisch sitzt, weil vielleicht die Geschäftsführung nicht auf dem Schirm hat, dass das Themen sind, das ist der Moment, wo ihr laut werden müsst. Ich habe es schon erlebt, dass man dachte, das Einstellen ist genau das gleiche wie in Deutschland und dieser ganze Rattenschwanz gar nicht bedacht worden ist. Ich möchte noch eine Sache ganz kurz sagen. Natürlich ist es ein sehr bürokratischer Aufwand. Das sind antiquierte Gesetze, die auch, glaube ich, die Globalisierung nicht mit bedenken. Aber der Sinn dieser Gesetze ist total sinnig. Das sorgt nämlich auch dafür, dass Löhne nicht untercuttet werden. Das sorgt dafür, dass man nicht irgendwen irgendwo anders unter Mindestlohn einstellen kann und sagen kann, ja, aber die arbeiten ja für mein Unternehmen. Wir gehen ja immer von dem sehr positiven Fall aus, wir holen die Leute nach Deutschland und würden das gut machen. Aber es könnte ja genauso sein, dass man sagt, wir haben unsere Entity in Indien und stellen alle weltweit, egal wo die leben, bei der indischen Entity an und dort gelten dann die indischen Gesetze. Also wenn ihr die Diskussion mit Mitarbeitenden oder Geschäftsführern habt, die sagen, ja, aber warum ist das denn so und das sind doofe Gesetze, denkt auch mal daran, das sorgt auch dafür, dass Arbeitsstandards eingehalten werden müssen in den Ländern. Also es ist schon richtig, dass man sagt, dort, wo die Arbeit gemacht wird, muss man sich an die Gesetze halten. Insgesamt stimme ich all dem von Annika zu. Das Thema ist deutlich komplexer und bitte denkt nicht, dass ihr das alleine managen müsst. Das kann nicht die Erwartung an HR sein, dass ihr euch in jedem Land mit den Arbeitsrechten auskennt. So, können wir jetzt über das Schönere reden?
100%. Wir haben über Risiken aufgeklärt. Wir haben nochmal eine Lanze gebrochen für die Bürokratie. Wir haben das dickere Brett, würde ich sagen, von beiden durchbohrt. Und deswegen kommen wir jetzt zum, wie ich finde, schöneren Thema, und zwar Relocation. Anjulia, kannst du nochmal erzählen, was genau du unter dem Case verstehst und warum du das Thema so gerne magst?
Relocation ist für mich, dass wir unsere Recruiting- und Talent-Acquisition-Tätigkeiten außerhalb von unserer Stadt und Deutschland machen und sehr aktiv auch offen sind für Bewerber, BewerberInnen aus dem Ausland und diese dann im besten Fall bei dem Umzug nach Deutschland unterstützen. Also sprich, wir gehen aktiv auf internationale Mitarbeitenden ein und sagen, wir helfen dir auch anzukommen. Ist eine wunderschöne Sache aus Employer Branding Sicht. Ich weiß aber auch, dass es eine sehr schmerzhafte Sache für das HR-Team ist. Schmerzhaft im Sinne von sehr arbeitsintensiv.
Ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt mal zu unserer Gästin und zwar zu Adela. Wenn es eine Person gibt, die das Thema Relocation, Schmerzpunkte extrem gut einschätzen kann, dann ist es sie. Viel Spaß beim Reinhören.
Hallo, ich bin die Adela und arbeite seit 4 Jahren bei About You. Momentan besetze ich die Rolle des Teamleads Global Mobility und das Team kümmert sich im Grunde um alle internationalen Mitarbeiter bei uns, sprich alle, die keinen deutschen Pass haben und nach Deutschland gezogen sind, um für uns zu arbeiten. Wir haben in den letzten 4 Jahren um die 300 Relocation- bzw. Visa-Prozesse erfolgreich abgeschlossen und um die 450 EU-Mitarbeiter bei ihrem Umzug nach Deutschland supportet. Darüber hinaus betreuen wir auch das langfristige Arbeiten aus dem Ausland für uns über das EOR-Modell. Im Moment sind das um die 100 Mitarbeiter, die in 24 verschiedenen Ländern für uns aktiv sind.
Krass, wie viele Leute das sind. Ab wann habt ihr denn ein eigenes Team dafür euch geholt? Ab wie vielen Leute war das?
Als wir das Thema angefangen haben, waren wir so 700 Mitarbeitende groß und Adela war Teil des Tech-Recruiting-Teams und hat es da zusammen mit einer Agentur betreut. Und dann irgendwann wurde das Thema relevanter, wir sind total gewachsen, mehr Remote, mehr internationale Hires. Und dann haben wir im Business Case gerechnet und festgestellt, dass sich das lohnt, das Inhouse zu holen. Und dann haben wir Adelas Team mit aufgebaut. Zu dem Zeitpunkt waren wir aber so 1200 Mitarbeitende groß, würde ich sagen, waren in einer Wahnsinnswachstumsphase, hatten 500 offene Stellen und davon den Großteil Tech. Da war auf jeden Fall ein Case dahinter, das zu tun. Das war ein wahnsinniges Wachstum und einfach ein großer Bedarf. Und was ich damit sagen möchte ist, wenn man jetzt im Unternehmen mit 200 Mitarbeitenden ist und 30 offenen Stellen, dann ist das total normal, dass es ein solches Team noch überhaupt nicht gibt. Und häufig macht es dann auch noch keinen Sinn, das aufzubauen, sondern das erstmal mit einer Agentur zusammen zu machen, weil die Schwungmasse einfach noch nicht so da ist.
Was ich schon total spannend fand, hast du ganz am Anfang gesagt, dass sie vorher im Recruiting-Team war. Bei mir gab es immer das Riesenstreitthema zwischen Recruiting und den Admins oder den Opsies, sind in meiner Wahrnehmung immer zwei Streitthemen, wer zuständig ist. Erste Frage ist, wer ist verantwortlich fürs Onboarding? Und das zweite unangenehmere Thema war das ganze Thema Relocation, weil ich habe es oft erlebt, dass dieses Recruiting-Team gesagt hat, ja, wir haben da jetzt den Mensch eingestellt, also Vertrag ist raus, wie der jetzt hier hinkommt, ist ja nicht unser Problem. Und die Opsies haben gesagt, ja, wie wollen wir denn den Starttag 1.5. halten, wenn der irgendwie aus dem Ausland kommt? Und da wäre für mich der erste Tipp aus HR-Ungeschminkt-Sicht, klärt das einmal vorher, wenn ihr ein Team habt zwischen Recruiting und Admin, das geteilt ist, wer ist dafür zuständig, weil was nicht passieren darf, ist, dass die Leute, die relocated, in der Luft hängen gelassen werden. Weil das ist eh super spannend für die Leute, das ist ein Riesenschritt, das ist viel mehr als nur ein Jobwechsel. Und wenn dann sich niemand zuständig fühlt und die Leute praktisch ins Nichts nach der Hilfe schreien, besonders wenn man vorher groß verkündet hat, wir machen Relocation Support, das ist schlimmer, als nicht zu helfen. Und genau weil es dieses Thema so super oft gab, haben wir auch damals bei Flaconi, bei der Größe, die du eben beschrieben hast, angefangen, mit Relocation-Agenturen zu arbeiten, die eben wirklich diesen ganzen Prozess übernehmen von, ich beantrage das Visum für Deutschland, die ganze Unterhaltung mit der Agentur für Arbeit, die ganze Anerkennung der Abschlüsse, Blue Card, nicht Blue Card, Aufenthaltstitel. Ich fand das immer total spannend. Mir hat das immer total Spaß gemacht, aber ich glaube, ich bin auch jemand, der affin für sowas ist. Aber wenn das zu viele Leute werden und ihr nicht ein eigenes Team habt, der Business Case lohnt sich eigentlich in den meisten Fällen, wäre meine Empfehlung.
Ja, total. Und was ich jetzt sagen muss, Adela hat einfach für die Unternehmensgröße wahnsinnig gute Zahlen geliefert. Sie hat Menschen aus allen Herren Ländern der Welt rekrutiert und relocated, auch in Teilen aus Krisengebieten. Also sie hat ganz, 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 ganz viel gesehen. Sie wird aber auch nicht sagen, dass sie in jedem Land komplett bis ins letzte Eck zu Hause ist. Nämlich, sie holt sich auch regelmäßig natürlich Rücksprache bei Steuerkanzleien, bei Arbeitsrechtskanzleien und muss dann noch ganz viel rechtlich abklären. Also von daher, liebe Leute, denkt dran, es macht im Zweifel, holt euch Support, eine Agentur macht Sinn. Es gibt nicht so viele Spezialisten, Spezialistinnen, ohne Grund, sondern weil es ein wahnsinnig komplexes Thema ist. So, schaut euch mal Großkonzerne an mit irgendwie verschiedensten Entities auf der Welt. Ja, da sitzen komplette, riesengroße Global Mobility Teams. Das ist ein sehr nischiges Thema. Das ist ganz viel wichtiges Wissen, was da drin steckt. Und ja, man wird externen Support brauchen. Punkt.
Wobei ich schon durch das Thema auch eine der spannendsten HR-Situationen mit in meinem Leben hatte. Und zwar war das 2014, wenn ich das kurz erzählen darf. Wir hatten ein Angebot an eine Developerin wohnhaft in der Krim gemacht. Und was man sehr oft braucht für Visumsanträge sind die Originalarbeitsverträge. Also ich rede wirklich von den original unterschriebenen Papierarbeitsverträgen für die Botschaften. Fragt mich nicht, warum. So, und dann wissen wir ja, dass am 18. März 2014 Russland in die Krim eingefallen ist und die annektiert hat. Und ich habe diesen Arbeitsvertrag per Post an die ukrainische Krim-Adresse geschickt. Der Arbeitsvertrag kam dann zurück mit der Ansage, das ist kein ukrainisches Gebiet. Also habe ich den Arbeitsvertrag nochmal eingesteckt und dann mit Russland als Land reingeschrieben und dahin geschickt. Dann waren wir allerdings schon bei dem Zeitpunkt, wo die Krim nicht mehr von der Post beliefert wurde. Und das heißt, ich saß auf einmal in der Situation, dass ich jemanden aus diesem Gebiet holen konnte, inklusive Familie, und die ja auch weg wollten, und es aber an der Logistik der Post gescheitert hat. Das ist natürlich so ein Moment, wo du dir auch als HR irgendwie denkst, so, ja, ich wollte ja eigentlich ganz in Ruhe meine Lohnabrechnung machen, Freunde, und vielleicht so ein bisschen Performance Management. Long story short, wir haben sie dann praktisch schon in die Hauptstadt der Ukraine geschickt und ich habe den Arbeitsvertrag dann mit Post an die deutsche Botschaft geschickt und die mit Engelszungen bequatscht, ob die das bitte annehmen können. Und das hat dann geklappt. Aber das sind alles Sachen, die erlebst du auch nicht, wenn du eine Agentur nimmst. Ich sag's nur. Was ich auch schon für so Begleitschreiben an die Botschaften geschrieben habe oder an die Bundesagentur für Arbeit, wenn die Freigaben machen müssen, wo du dann seitenweise erklären musst, warum du die Leute haben möchtest. Aber ich greife vorab. Reden wir über den Prozess oder nicht, wie das geht?
Ja, wir reden noch über den Prozess, aber wir bleiben in dieser Folge deutlich mehr noch an der Oberfläche. Again, Spoiler, wir werden das Thema in Staffel 2 nochmal mehr ins Detail aufrollen. Es gibt ein Thema, auf das möchte ich unbedingt nochmal zurück. Und zwar, dass wir einmal sagen, was haben wir da für eine Business-Situation? Und dann uns daran erinnern, dass wir mit Menschen zusammenarbeiten. Menschen, die ihr Heimatland verlassen, um für das Unternehmen, bei dem ihr tätig seid, zu arbeiten. Ein solcher Wechsel in ein anderes Land kommt mit ganz, ganz vielen Unsicherheiten. Das eine sind irgendwie administrative Sachen, ja. Jedes Land ist anders, was Arbeitsrecht, was, wie zahle ich Steuern, wie zahle ich meine Krankenversicherung, wie zahle ich Sozialabgaben. Und Punkt Nummer zwei, jede Kultur ist anders. Und je höher man in einer Organisation einsteigt, desto höher ist eben auch die Erwartungshaltung in dieser Kultur zu funktionieren. Wenn man mal zurückdenkt, jede Person, die man Auslandssemester gemacht hat, sollte zumindest verstehen, dass das ein gewisser Hustle ist, das zu organisieren. Und denkt dran, diesen Hustle haben diese Menschen auch. Und das sind Vielfache und in Teilen noch inklusive einer kompletten Familie. Und ich finde, wenn man sich das einmal auf der Zunge zergehen lässt, dann machen so viele Fragen, die man so bekommt, Sinn. Und dann macht es auch Sinn, warum man nicht genervt auf so Fragen reagieren sollte. Ihr hättet die auch. Ihr hättet diese Fragen auch, wenn ihr in ein anderes Land gehen würdet. Das finde ich wahnsinnig wichtig im Hinterkopf zu behalten.
Ja, und für mich war Relocation immer ein schönes Thema, weil man so schön helfen konnte. Weil für uns ist total klar, wie Krankenkassen in Deutschland funktionieren. Natürlich, wenn du nicht in Deutschland gelebt hast, weißt du das nicht. Mein HR-ungeschminkt Praxistipp Nummer 2. Ich habe immer super tolle Erfahrungen damit gemacht, einen Relocation Guide zu schreiben, wo wirklich einfach einmal die Basics erklärt waren von, was bedeutet Anwohnerparkschein, wie funktioniert das Schulsystem, was für Heizstromanbieter gibt es, bis hin zu Custom und Gewöhnungen. Und das war für mich immer ein sehr einfacher Fall. HR kann Sichtbarkeit gewinnen und wertschöpfend sein.
Ich kann dir wieder extrem nur zustimmen, Frau Mauer. In diesem Zuge würde ich auch ganz gerne in den nächsten O-Ton zusammen mit euch reinhören. Und zwar haben wir Adela gefragt, aus ihrer Erfahrung, aus dem ganzen Hypergrowth, aus der ganzen Relocation, was waren eigentlich so ihre Top-Fragen, die sie immer wieder bekommen habt? Was sind Fragen, auf die ihr vorbereitet sein solltet, wenn ihr das Thema angeht?
Wir bekommen natürlich einen ganz bunten Strauß an Fragen während unserer Relocation-Prozesse von unseren Relos, so nennen wir die Mitarbeiter, die wir betreuen. Und ja, wenn ich an die drei Top-Fragen denken müsste, die wir wirklich jedes Mal beantworten oder mit denen wir uns jedes Mal beschäftigen, dann würde ich sagen, Platz 1 ist auf jeden Fall deutsche Bürokratie. Platz 2 Thema Housing in Deutschland beziehungsweise in Hamburg. Und Platz 3 tatsächlich viele Fragen zu Kultur in Deutschland und im Büro. Nummer 1 eigentlich ganz klar Bürokratie. Das ist natürlich die erste Hürde, die wir da angreifen. Und man kennt das, man sagt immer so viel, dass es in Deutschland schwierig ist, sich mit den Behörden auseinanderzusetzen und da wirklich zu verstehen, wie lange es dauert und was man alles an Dokumenten braucht, um ein Visum zu bekommen und erstmal in Deutschland anzukommen, aber dann auch, was passiert danach? Welche Schritte kommen dann? An welchen Behörden muss ich mich richten? Wie soll ich da kommunizieren? Wie lange dauert das, einen Termin zu bekommen? Und was ist ein Must und was ist ein Nice to Have? Also ist auf jeden Fall Thema Nummer 1. Thema Nummer 2, Housing. Das kennt, glaube ich, jeder, wenn man dann irgendwo neu hinziehen möchte, ist natürlich eine der ersten großen Fragen, wo ziehe ich hin, wo gibt es ein neues Zuhause für mich und wie teuer wird das sein, wie schwer wird es sein, was zu finden und was kann man da überhaupt so finden? Und Thema Nummer 3, halt Kulturfragen. Also wie zieht man sich an im Office? Wie ist es in Deutschland grundsätzlich einkaufen zu gehen? Wie begegnet einem Menschen auf der Straße oder was gehört sich nicht? Und das sind tatsächlich ganz, ganz simple Fragen, die aber auch sehr, sehr viel Impact haben dann in dem Moment, wenn man darauf Rede-Antwort stehen kann und vorbereitet ist darauf, was man so erzählen kann und möchte, ohne große Ängste zu schüren bei den Reloads.
Ich hätte es besser nicht sagen können. Ich finde, sie hat einfach mit allem recht. Ein Offside-Tipp an dieser Stelle für alle die, die viel mit der Ausländerbehörde zu tun haben oder sich mal fragen, wie das ist. Es gab im letzten Jahr eine fantastische Jan Böhmermann-Folge zu der Ausländerbehörde und gerade wie es aus Sicht der Leute ist, die auf die Ausländerbehörde angewiesen sind. Die hat mir als HRlerin, die ja viel mit der Ausländerbehörde zu tun hat und auch oft mit einem Stirnrunzeln nochmal krass die Augen geöffnet, umso wichtiger finde ich, dass wir als HR eine Willkommenskultur schaffen und diese Fragen positiv und geduldig beantworten, genauso wie Adela es gesagt hat.
Die gute Böhmermann-Doku, die kenne ich und kann sie auch jeder Person, die sich mit dem Thema beschäftigen möchte, sehr ans Herz legen. Wie oft ich auch gefragt wurde aus dem Freundeskreis, so krass, hast du diese Doku gesehen? Kannst du dir vorstellen? Und ich denke immer so, jo, kann ich mir vorstellen. Es ist irgendwie das tägliche Brot
krass, ne?
Für Teile meines Teams. Und ja, es macht mich unfassbar sauer und ja, es macht mir Bauchschmerzen, dass wir in Teilen so unfähig sind. Und ich muss echt sagen, das unterstreicht nochmal mehr, warum man im Unternehmen, warum der Faktor, den ihr in der Hand habt, den ihr kontrollieren könnt, nämlich wie reagiert ihr als Unternehmen darauf, dass ihr da eure Hausaufgaben macht und dass ihr da eine gute Willkommenskultur schafft für die Menschen, die ins Land kommen, um hier zu arbeiten. Dann, was ich noch unterstreichen möchte, Themen von Anjuli, ja, seid vorbereitet, macht eure Hausaufgaben. Wie Adela schon sagte, sprecht mit Menschen, habt Fragen parat, antizipiert Fragen. Vieles über so einen Relocation Guide könnt ihr den Menschen schon an Sorgen nehmen, bevor die Sorge auftritt, weil ihr proaktiv darüber informiert. Schaut einfach, dass ihr euch da einfühlt, dass ihr euch einfach fragt, wie würdet ihr euch fühlen, würdet ihr jetzt in ein komplett neues Land gehen und dort arbeiten und fragt Menschen, die diesen Schritt gemacht haben, wo ihr euch verbessern könnt, was dir noch mehr geholfen hat. Das finde ich ganz wichtig.
Ja, finde ich auch. Und
ja, und damit würde ich jetzt auch gerne in den dritten O-Ton von Adela einsteigen. Und zwar, was haben wir sie gefragt? Situation, ihr seid ein kleines Unternehmen, ihr möchtet anfangen, dieses Thema anzugehen und surprise, ihr habt kein riesengroßes Budget und ihr habt auch noch kein eigenes Team dafür sitzen. Was sind eigentlich ihre Top 3 Tipps an euch, wie man hier startet?
Tipps, die ich HR mitgeben würde, wenn es kein Designated Global Mobility Team gibt, das sich nur um internationale Mitarbeiter kümmert. Tipp Nummer 1 ist auf jeden Fall, Infomaterial zu sammeln und so einfach wie möglich zu gestalten. Also es ist natürlich so, dass man denkt, man kann alles eigentlich googeln, aber auch im Internet ist es super schwer, einen richtigen Eindruck zu bekommen, wie es in einem neuen Land ist, gerade in Deutschland und vor allem einfach differenzieren zu können, was ist wichtig und was nicht. Und wenn man die Info tatsächlich von dem zukünftigen neuen Arbeitgeber direkt bekommt, dann weiß man, darauf kann man sich verlassen. Und da ist wirklich key zu sagen, man highlightet das Allerwichtigste, die Must-Haves, und man bricht das unter auf ganz einfach verständlich, was wirklich nötig ist, in welcher Timeline die Dinge nötig sind, welche Dokumente man wofür braucht und an welche Adresse man sich genau richten muss oder wenden muss. Also das ist wirklich Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 ist auf jeden Fall, einfach immer im Kopf zu behalten, dass diese Menschen halt super viele Ängste mit sich bringen. Wenn da ein Mitarbeiter gerade frisch aus Südamerika nach Deutschland ziehen möchte, dann muss man immer noch im Kopf behalten, die Person verlässt in dem Moment einfach Familie, Freunde, alles, was sie kennt, um nach Deutschland zu kommen, in ein komplett neues Umfeld. Und dann sind mega viele Ängste mit gebunden. Und da ist einfach wichtig, jemand zu sein, der approachable ist, der auch vielleicht einmal kurz ausspricht, hey, keine Frage ist eine dumme Frage, wenn es selbst darum geht, wie du packen sollst, was du packen sollst oder wie teuer es hier eigentlich ist, wenn man Strom bezieht in der Wohnung. Also wirklich von A bis Z, alle Fragen sind da in dem Moment relevant für den Mitarbeiter. Und wenn man das immer im Kopf behält, dann ist das super hilfreich. Darüber hinaus wäre es natürlich gut, wenn man Housing-Optionen schon hat, die man mitgeben kann. Also sprich da auch nochmal einen One-Pager mit genauen Adressen, mit vielleicht E-Mails, die vorgeschrieben sind, damit die Mitarbeiter schon direkt die potenziellen Wohnungen anschreiben können. Ich glaube, das ist auch eine super Hilfe. Und Tipp Nummer 4, wenn ich da noch einen hinterher schieben kann, ist auf jeden Fall Support für die Familie. Also viele Mitarbeiter ziehen vielleicht auch mit ihrer Familie hier rüber. Da auch vielleicht ein bisschen Support bereithalten, Infomaterial, Links bereithalten, wenn es darum geht, wie finde ich eine Schule in Deutschland? Wie kann ich dafür sorgen, dass mein Partner vielleicht einen Integrationskurs bekommt? Ne? Also es geht hauptsächlich einfach darum, dass sich der Mitarbeiter nicht alleine in dem Prozess fühlt. Das hilft schon sehr.
Amen.
Amen. Ich finde, das ist ein so schönes Schlusswort. Würde ich dieses Thema gerade neu aufrollen müssen, hat mir jetzt dieser O-Ton von Adela echt viele Impulse geliefert. Apropos Schlusswort, es gibt noch eine Sache, die ich gerne sagen würde. Gerade in diesem ganzen Tech-Umfeld wurden für meine Begriffe auch in Teilen Erwartungshaltungen ad abstrusum geführt. Und ich finde, sich einmal klar zu werden, was möchten wir bieten, machen wir Unterschiede bei Leveln, bei verschiedenen Paketen, sich dann aber auch zu bewusst zu sein, wo diese Hilfe aufhört. Was ich damit meine ist, so dieses, man gibt den kleinen Finger oder man gibt vielleicht sogar die Hand und einem wird quasi die Schulter ausgekugelt und der Arm noch mit abgerissen. Was sind so Beispiele, die ich dafür nenne? Ja, wie du weißt, Anjuli, ich bin ja unfassbar tierlieb und ich liebe Hunde, aber zu versuchen, dem Arbeitgeber das To-Do zu geben, zu organisieren, wie der Hund mit der Queen Mary 2 nach Deutschland gebracht wird, finde ich problematisch. Und auch die Frage zu stellen, wie man die Sammlung von Designer-Handtaschen auf dem Transport doch versichert als Arbeitgeber, auch das würde ich sagen, ist Privatsache. Das hat für mich nichts mehr damit zu tun, wie kommt die Person in diesem Land gut an und wie schafft man da eine Willkommensatmosphäre. Sowas kann kommen, seid euch dem bewusst und ich finde, auch da habt ihr als HR eine Aufgabe, einfach straight zu sein und entsprechend nicht alles mitzumachen.
Ich glaube, mein Highlight war einmal die Erwartungshaltung eines Rilos, der keine Wohnung gefunden hat, dass doch da vielleicht es die Möglichkeit gäbe, bei mir im zweiten Zimmer für die Übergangszeit zu wohnen. Was ich auch einmal ganz toll fand, war, als der Interviewpartner von Seiten des Unternehmens mit dem Mitarbeitenden ein Nettogehalt vereinbart hatte. Was auch spannend ist, weil ich dann gefragt habe, ob, wenn er Kinder kriegt oder heiratet, ob ich dann das Bruttogehalt je nachdem anpassen soll. Da auch wieder, nehmt die Hiring Manager an die Hand. Vielleicht wissen die das nicht. Vielleicht ist ihnen das nicht bewusst, macht es genauso, wie die Annika gesagt hat. Besprecht vorher, was ihr anbietet, was ihr nicht anbietet und wirklich nochmal an dieser Stelle meine Empfehlung, besprecht in eurem Team, wer den Hut auf hat bei diesem Thema. Das ist keines der super Fun-Themen. Es wird gerne zwischen Opsis und Recruiting hin und her geschoben. Am Ende bleibt es dann an euch hängen. Alle Leute sind frustriert. Klärt es vorher. Oder ihr braucht eben gleich eine ganz wundervolle Adela im Team. Liebe Annika, mit einem traurigen Herzen sage ich, das war die letzte Folge der ersten Staffel HR Ungeschminkt, dem ehrlichen Personal-Podcast. Es gibt eine Staffel 2, es wird wieder Sonderfolgen geben, um die Wartezeit zu überbrücken. Wie gute Personalerinnen planen wir keine Sommerfeste in den Sommerferien, auch wenn wir keine eigenen Kinder haben. Und genauso fängt die neue Staffel nach den Sommerferien an. Frisch und erquickt. Annika, mir bleibt nur zu sagen, vielen, vielen Dank für die Stunden des HR-Quatschens.
Ich werde dich sehr vermissen in der Sommerpause.
Wir können uns schreiben über HR-Themen. An euch da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir waren mitunter zu Tränen gerührt, ob der Resonanz und den hohen Platzierungen in Podcast-Charts. Wir hätten es gar nicht erwartet. Wir freuen uns umso mehr. Folgt uns auf LinkedIn, schreibt uns über info@hr-ungeschminkt.de, folgt Annika und mir Anjuli auch auf LinkedIn und wir sehen uns nach den Sommerferien, wie in der Schule früher.
Wir versprechen, wir werden euch nicht enttäuschen mit Staffel 2. Tschüss!
Tschüss!